Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Einen Kredit aufzunehmen, davor kann man schon zurückschrecken, wenn man ein reguläres Einkommen hat. Aber wenn man noch im Studium steckt, dann ist die Hürde wahrscheinlich noch höher. Tatsächlich ist das so beim KfW-Studienkredit. Das ist der Studienkredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Deutlich mehr Studierende als früher entscheiden sich gegen einen Vertrag. Und das liegt daran, dass die Zinsen sehr hoch sind. Aktuell liegen sie bei 7,5%. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE in Gütersloh, das sieht sich regelmäßig an, wie es läuft mit der Studienfinanzierung. Es untersucht auch jedes Jahr die Studienkredite. Und die aktuelle Analyse zeigt, der klassische Studienkredit, der könnte tatsächlich zum Auslaufmodell werden. Warum das so ist, das weiß Ulrich Müller. Er kümmert sich beim CHE um das Thema Studienfinanzierung. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Studierende entscheiden sich denn überhaupt noch für einen Studienkredit?
Aktuell, 2024, nehmen knapp 45.000 Studierende so ein Angebot in Anspruch, also ein Studienkredit, ein Bildungsfonds oder ein Abschlussdarlehen. Also ungefähr 1,5% der Studierenden.
Sind also relativ wenige. Mhm. Was ist denn überhaupt ein Studienkredit? Also können Sie das nochmal beschreiben? Wie funktioniert das?
Ja, im Unterschied zu einem Konsumentenkredit kriegt man da nicht auf einen Schlag die ganze Auszahlung, zum Beispiel für einen Fernseher, für ein Auto, sondern man kriegt über lange Zeit während des Studiums jeden Monat eine Teilauszahlung und hat dann in der Regel nach dem Abschluss noch eine kurze Karenzphase, also eine Art Verschnaufpause, und muss dann, wenn man in den Beruf einsteigt, diesen Schuldenberg mehr oder weniger groß wieder abtragen.
Aber ich muss mich nicht für einen Studienkredit fürs ganze Studium entscheiden. Also ich kann den 2 Semester lang in Anspruch nehmen und kann dann sagen, jetzt reicht's mir erstmal, jetzt habe ich vielleicht einen besseren Job oder ähnliches. Jetzt kann ich den auch wieder abstoßen. Oder wie funktioniert das?
Das geht in der Regel tatsächlich bei vielen, bei der KfW zum Beispiel, das ist der dominierende Anbieter.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Genau, korrekt. Und bei anderen ist es schon eher, dass man gebunden ist, zum Beispiel bei den Bildungsfonds, da legt man sich länger fest. Das liegt aber auch an dem etwas abweichenden Konzept, was ein Bildungsfonds hat.
Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Also was ist dann ein Bildungsfonds?
Ja, bei einem Studienkredit zahlt man einfach nach dem Berufseinstieg eine feste Tilgungsrate ab. Die ist quasi vorher bekannt. Beim Bildungsfonds ist das ein bisschen mehr tricky, sage ich mal. Da vereinbart man, ich kriege also als Student während des Studiums jeden Monat meine gewisse Auszahlung überwiesen, verpflichte mich aber im Gegenzug dazu, wenn ich den Abschluss in der Tasche habe, wenn ich im Berufsleben stehe, dass ich einen gewissen Prozentsatz meines Bruttoeinkommens dann zurückzahle an den Anbieter. Das heißt, ich habe einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahre und zahle ungefähr 10% meines Bruttoeinkommens zurück. Das ist natürlich ein bisschen so ein Risikospiel. Wenn ich also sehr wenig verdiene und am Ende dann doch als Taxifahrer ende, ist das vielleicht nicht die größte Summe, die ich zurückzahlen muss. Wenn ich gar nichts verdiene, muss ich gar nichts zurückzahlen. Aber wenn ich sehr gut verdiene, dann muss ich auch sehr, sehr viel zurückzahlen. In der Regel auch mehr, als ich mit einem normalen Studienkredit hätte zurückzahlen müssen.
Aber Bildungsfonds spielen ja wirklich auch eine Randrolle, oder? Bei der Studienfinanzierung, wie beurteilen Sie das?
Ja, sie sind das wachsende Segment in diesem Markt. Also Studienkredite klassischer Form, da gibt es einen riesigen Schwund von Anbietern. Früher hatten das sehr viele Banken im Angebot, auch die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken, die Dresdner Bank, die Deutsche Bank. Die sind alle verschwunden, da sind ganz wenige übrig geblieben. Was aber steigt, ist die Zahl von Bildungsfonds, weil die sich spezialisiert haben, zum Beispiel auf private Hochschulen. Und private Hochschulen boomen gerade, also um die 12%, zwischen 11% und 12% aller Studierenden sind inzwischen an einer privaten Hochschule. Und die brauchen natürlich eine Vorfinanzierung auch für die Studiengebühren, weil die kosten jeden Monat mindestens 300-400 €. Da springen die Bildungsfonds rein. Deswegen ist das der einzige Bereich, der gerade noch wächst, in diesem Bereich Studienkredite, Bildungsfonds.
Bei den Studienkrediten ist aber der Knackpunkt dieses Zinsmodell. Also dass ich nie weiß, wo stehen die Zinsen jetzt in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Also warum ist das dann so schwierig zu kalkulieren?
Ja, und wenn wir darüber nachdenken, warum sind Studienkredite gerade nicht so attraktiv? Ach, vielleicht muss ich da auch vorwegschicken. Ich finde es gar nicht nur schlimm, wenn nicht so viele Menschen einen Studienkredit in Anspruch nehmen, weil natürlich ist es besser, wenn man ohne klarkommt. Wenn man das Glück hat, Eltern zu haben, die unterstützen können, ist das natürlich besser, als wenn man einen Studienkredit braucht, den man zurückzahlen muss mit Zinsen. Trotzdem ist es so, Sie haben das richtig gesagt und beobachtet, dass die Attraktivität ein Stück weit sinkt. Und das liegt vor allem natürlich am Zinssatz. Wenn man überlegt, in der Corona-Zeit hat das dominierende Angebot von der KfW, der KfW-Studienkredit, einen Nullzinssatz gehabt, also 0% effektiven Jahreszins in der Auszahlungsphase. Wir lagen im letzten Wintersemester bei über 9%. Inzwischen liegen wir bei 7,51%. Das sind Höhen, die hätte man früher nicht für möglich gehalten. Und das ist deswegen nur Realität geworden, weil dieses Angebot der KfW, was die meisten Kunden nutzen bisher, einfach einen variablen Zinssatz hat. Das heißt, ich bin da nicht in Sicherheit, dass ich etwas vereinbare und das schreibe und das bleibt dabei, sondern je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, reagiert dann das Angebot. Und das kann auch im laufenden Vertrag passieren. Also es gibt genug Menschen, die haben deinen Nullzins begonnen und liegen jetzt bei 7,51%. Das ist natürlich alles andere als schön. Das schafft keine Sicherheit und das ist wirklich auch eine teure Geschichte.
Das heißt, das bezieht sich darauf, was ich am Ende auch zurückzahlen muss. Also wenn ich den Kredit in Anspruch genommen habe, wie viel ich am Ende zurückzahlen muss, darauf bezieht sich das doch, oder?
Definitiv. Auch in der Auszahlungsphase selber muss ich schon bei der KfW den Zinssatz abdrücken. Das ist übrigens auch ein unschönes Modellelement, sage ich mal, bei der KfW. In Fachsprache heißt das so, die Zinsen werden in der Auszahlungsphase nicht gestundet. Heißt, ich vereinbare zum Beispiel bei der KfW, ich brauche pro Monat 500 Euro. Dann kriege ich im ersten Monat 500 Euro ausbezahlt, im nächsten Monat schon ein paar Euro weniger, weil ich schon die Zinsen abdrücken muss. Und je höher der Zinssatz ist, desto eher macht sich das bemerkbar. Das wissen viele nicht. Und das ist natürlich auch eine Sache, die nicht gerade zur Vertrauensbildung beiträgt.
Ist das denn genau der Punkt, auf den ich achten sollte, wenn ich mich dann doch für einen Kredit entscheide? Also gibt es denn überhaupt Modelle mit einem festen Zinssatz oder muss ich mit diesen Schwankungen doch auch leben?
Das Problem ist ein Stück weit, dass die KfW mit ihrem Studienkredit über die letzten 10, 15 Jahre das Modell war, was viele andere Modelle verdrängt hat, weil sie einfach sozusagen staatlichen Touch hatte, den Staat im Background hatte. Die KfW selber ist jetzt in der Gunst der Leute sehr gesunken. Die haben also jetzt innerhalb eines Jahres einen Rückgang bei den Neukunden von 50% gehabt. Das ist wirklich halbiert. Das finde ich, ist Wahnsinn. Und viele Alternativen gibt es nicht mehr. Es gibt für bestimmte Elemente Angebote. Zum Beispiel, wenn ich nur noch wenige Semester habe, dann kann ich beim Bundesverwaltungsamt für 4,87% effektiven Jahreszins ein Abschlussdarlehen kriegen, den sogenannten Bildungskredit. Das ist ganz attraktiv. Es gibt teilweise bei Studentenwerken auch Angebote, die zinsfrei sind, aber eben auch nur in kleineren Summen. Also es gibt da hier und da kleine Angebote, aber für viele ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade ein Angebot zu finden, was in ihre Lebenslage passt und attraktiv ist.
Ist das denn eine Aufgabe für den Gesetzgeber? Also geht es da wirklich darum, ein gutes Angebot auch zu schaffen? Oder braucht es dann eine ganz andere Form der Studienfinanzierung? Also ich gucke da jetzt nochmal auf das BAföG. Wie sehen Sie das?
Beides, glaube ich. Also kurzfristig sehe ich tatsächlich den Staat in der Verpflichtung, hier für eine Zinsdeckelung zu sorgen bei der KfW. Es gab einmal eine Intervention vor Jahren unter der Bundesministerin Schawan. Die hat damals eine drohende Erhöhung auf 7% abgewendet, dass wir bei 6,5% nur lagen. Die aktuelle Regierung ist offenkundig derzeit nicht daran interessiert, da aktiv zu werden. Die KfW selber sieht offensichtlich auch keine Möglichkeit, das attraktiver zu gestalten. Und ja, für mich ist das BAföG der Knackpunkt. Das BAföG ist inzwischen in einem sehr starken Niedergang gegriffen, weil sie einfach von den Fördersummen her, von den Bemessungsgrenzen nicht auf der Höhe der Zeit ist, aber auch nicht vom Grundansatz. Da geht man auch von so einem Normstudenten aus, der vor 10, 20 Jahren die Regel war, aber jetzt inzwischen wirklich nicht mehr die Regel ist. Da müsste wirklich ein grundlegender Relaunch hin. Und ein Teil des neuen BAföGs, so stelle ich mir das vor, könnte eben sein, ein Kreditangebot für alle Studierenden. Das steht übrigens auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel, ist aber leider nicht umgesetzt worden.
Bei der Studienfinanzierung kreativ werden und mal neue Wege gehen, das für alle. Das fordert Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Das sieht sich regelmäßig an, wie Studierende ihr Studium finanzieren und vor welchen Hürden sie dabei stehen.